Hallo und herzlich willkommen zu den Mobility News. Mercedes vollzieht die Kehrtwende. Ein Nachfolger für die A-Klasse ist bestätigt. Die aktuelle läuft bis 2028. Das neue Einstiegsmodell rangiert unterhalb des elektrischen CLA. Kawasaki bringt die große Z zurück. Die Z1100 startet 2026 mit 1099 Kubikzentimeter Vierzylinder, 136 PS und SE-Variante mit Brembo-Bremsen und Öhlins-Fahrwerk. Ducati verschärft die Panigale V4R fürs Modelljahr 2026, 218 PS in Serie bis 239 PS mit Racing-Kit. Neue Aero- und Track-fokussierte Elektronik. Honda legt mit der WN7 sein erstes E-Motorrad vor. CCS Schnellladen, 2 Leistungsstufen bis 18 kW Dauerleistung und in Europa ab 2026. Und Yamaha holt die WR125R als A1 taugliche Enduro zurück. 15 PS, 21 und 18 Zollräder und Euro 5 Plus. Das sind 5 spannende Themen jetzt in den Mobility News. Abonniert noch schnell den Kanal, nach dem Intro geht's sofort los. Mercedes bestätigt einen Nachfolger für die A-Klasse und hält damit ein kompaktes Einstiegsmodell unterhalb des elektrischen CLA im Portfolio. Die aktuelle A-Klasse bleibt bis 2028 im Programm. Anschließend soll die neue Baureihe die Rolle des Einstiegs in die Marke übernehmen. Hintergrund ist eine Kurskorrektur weg von der zuvor geplanten starken Reduktion der Kompaktfamilie. Als Ziel nennt Mercedes die Erreichbarkeit der Marke im volumenstarken Kompaktsegment zu sichern, ohne konkrete technische Daten oder auch Preise zu nennen. Damit rückt die Marke von einem reinen Aufstieg in höhere Segmente ab und plant wieder mit einem klar definierten Einstiegsmodell. Die Bestätigung erfolgte durch das Unternehmen bzw. durch Vertriebsverantwortliche in aktuellen Veröffentlichungen. Details zu Antrieb, Fertigung oder auch Markteinführung des Nachfolgers folgen zu einem späteren Zeitpunkt. Was sagst du? War damals die Entscheidung, die A-Klasse zu streichen, die falsche und ein Schnellschuss? Also ich halte jetzt den Schritt für vernünftig, das wieder zu drehen, weil er zwei Dinge zusammenbringt. Markenzugang und Planungssicherheit für die Kunden, die ein kompaktes Mercedes-Modell wollen. Strategisch wirkt das wie ein sauberer Korrekturschwenk. Premium-Ausrichtung bleibt, aber ohne die Leiter am unteren Ende abzusägen. Entscheidend wird jetzt, wie konsequent Mercedes den Nachfolger dann auch wirklich positioniert. Mit klarer Ausstattungstaktik, moderner Elektronik und einem Innenraum, der sich fühlbar von Volumenmarken absetzt. Gelingt diese Differenzierung, stärkt das nicht nur die Kompaktklasse, sondern auch die Anschlussfähigkeit zur ECLA-Welt nach oben hin. Ich bin wirklich sehr gespannt, was du persönlich dazu sagst, dass die A-Klasse jetzt einen Nachfolger kriegen soll. Schreib mir mal deine Meinung in die Kommentare. Kawasaki lässt die große Z endlich zurückkehren. Die neue Z1100 startet als 2026er Modell mit 1099 Kubikzentimeter Vierzylinder, 136 PS bei 9000 Umdrehungen pro Minute und 113 Newtonmeter bei 7600 Umdrehungen. Das vollgetankte Gewicht liegt bei 221 Kilogramm, der Tank fasst dabei 17 Liter. Neu sind ein Aluminiumrahmen mit überarbeiteter Aluschwinge, geänderte Lenkergeometrie, insgesamt 13 mm weiter vorn und 22 mm breiter. Am Heck rollt weiterhin ein 190er Reifen. Serienseitig an Bord 5 Zoll TFT mit Smartphone-Konnektivität, Quickshifter, Tempomat, LED-Licht rundum sowie IMU-gestützte Fahrhilfen inklusive Kurven-ABS und Traktionskontrolle. Zusätzlich kommt eine Z1100 SE mit Brembo-Bremsen und Öhlins-Federbein. Preise 11.995 Euro für die Basis, 13.795 Euro für die SE, jeweils zuzüglich Nebenkosten. Der Marktstart ist für Oktober diesen Jahres angekündigt. Damit übernimmt die Z1100 wieder die Hubraumspitze im Z-Programm oberhalb der Z900. Für mich persönlich ist die Z1100 vor allem ein Statement. Klassischer, großvolumiger Reihenvierzylinder mit zeitgemäßer Assistenz. Genau das, was vielen Naked-Fans zuletzt gefehlt hat. 136 PS wirken im 1100er Club bewusst entspannt, doch das Drehmomentplateau und die erwachsene Ergonomie sind im Alltag oft mehr wert als ein weiterer Powergipfel. Wer zügiger anbremsen will, greift sinnvoll zur SE mit Brembo-Hardware und Öhlins-Dämpfer. Da steckt das Budget spürbar in der Fahrsicherheit. Positiv finde ich den klaren Bedienmix aus dem TFT-Farbdisplay, dem Kawasaki Quickshift-System und der Cruise Control, ohne dass man davon komplett überladen wird. Einziger Wermutstropfen aus meiner persönlichen Sicht, der beibehaltene 190-50er Hinterreifen, ist nicht mehr so ganz state of the art. Ein 55er würde vor allem das Einlenkgefühl nochmal ein bisschen verbessern. Unterm Strich trifft Kawasaki hier die Emotionen der alten Z1000 und verbindet sie mit ausreichend Moderne, um 2026 mehr zu sein als reine Nostalgie. Ich bin auch sehr gespannt, wie sie bei dir ankommt, die neue Z1100. Willst du sie Probe fahren? Schreib mir das unbedingt in die Kommentare. Ducati hebt die Panigale V4R für das Modelljahr 2026 auf das nächste Level. Der 998 Kubikzentimeter V4 Motor bleibt bei 218 PS in der Straßenversion, liegt mit Racing-Auspuff und speziellen Performance-Öl auf bis zu 239 PS zu. Gemessen wurden 318,4 km/h Spitze, in Rennkonfiguration sogar 330,6 km/h. Neu sind MotoGP-nahe Aero-Bauteile, größere Ringlets mit 25% mehr Abtrieb und bis zu 6 Kilogramm bei 300 km/h, was dadurch zusammenkommt, sowie Corner-Sidepods für zusätzlichen Grip in Schräglage. Das Fahrwerk übernimmt die hohle symmetrische Schwinge mit verstellbarem Schwinglager in 4 Positionen sowie eine Ödins NPX 2530 Gabel, TTX 36 Federbein und der neue Ödins SC20 Lenkungsdämpfer. Trocken wiegt die V4R übrigens 186,5 Kilogramm. Das Elektronikpaket wurde mit Ducati Vehicle Observer, erweiterter Motorbremslogik und Race Brake Control ausgebaut. Kombiniert mit Kurven-ABS liefert es präzisere Brems- und Traktionsstrategien auf der Rennstrecke. Ebenfalls rennnah die Ducati Racing Gearbox mit nach unten verlegtem Leerlauf und Ducati Neutral Lock gegen versehentliches Auskuppeln in der Anbremszone. Der Listenpreis liegt bei rund 43.900 bis 43.990 Euro. Marktstart ist ab November 2025 vorgesehen. Die neue Ducati V4R ist für mich kein reines Zahlenspiel, sondern eine Homologationsmaschine, die sichtbar näher an die MotoGP rückt. Die Corner-Sidepods und die spürbar stärkere Antriebswirkung versprechen auf Trackdays genau das, was ambitionierte Fahrer suchen. Zum einen mehr Stabilität beim Spätbremsen und saubere Linien am Kurvenausgang. Das DRG-Getriebe mit Neutral Lock klingt nach einem kleinen Detail, wird aber in der Praxis Schaltfehler im ersten Gang reduzieren. Ein echter Vertrauensgewinn in der Schikane. Elektronikseitig wirkt die Kombi aus DVO feinerer Motorbremse und RBC wie ein nächster Schritt weg vom Rettet-mich-Regelkreis hin zu einem Toolset, das schnellere Runden reproduzierbarer macht. Der Preis bleibt exklusiv, aber in dieser Liga kauft man ein Werkzeug inklusive Aero-Know-how aus der Königsklasse. Wer von der Serientop-Geschwindigkeit träumt, sollte im Hinterkopf behalten, das 330 km/h-Szenario braucht Rennabgasanlage und Öl-Setup. Der Nutzen liegt auf der Strecke, nicht auf dem Boulevard. Was hältst du von der neuen Ducati? Schreib's mir unbedingt in die Kommentare rein. Honda bringt mit der WN7 sein erstes vollelektrisches Motorrad auf die Straße. Die Serienproduktion startet schon Ende 2025. Europa folgt ab Anfang 2026. Geplant sind zwei Leistungsstufen, einmal 11 kW für A1-Fahrer sowie 18 kW Dauerleistung mit jeweils 50 kW Spitzenleistung. Das maximale Drehmoment wird mit 100 Newtonmeter angegeben. Die fest verbaute Lithium-Batterie ist CCS2-fähig. An der Gleichstromsäule soll der Ladehub von 20 auf 80% in unter 30 Minuten gelingen. An AC-Wallboxen ist ein Vollladen in unter 3 Stunden genannt. Die praxisnahe Reichweite beziffert Honda mit mindestens 130 Kilometern. Technische Eckpunkte: 217 Kilogramm fahrfertiges Gewicht, 800 mm Sitzhöhe, Einarmschwinge und Zahnriemenantrieb. Zur Ausstattung zählen ein 5 Zoll TFT-Farbdisplay mit Honda RoadSync, LED-Licht, Nissin-Bremsen und Pirelli Diablo Rosso 3 Reifen. In Deutschland wird ein Listenpreis von 15.379 Euro genannt. Offizielle Vollspezifikationen sollen zur EICMA in Mailand erfolgen. Die neue Honda WN7 setzt für mich genau dort an, wo E-Motorräder alltagstauglich werden. Schnelleres Gleichstromladen mit CCS2, ein klarer Fokus auf die Bedienbarkeit und zwei führerscheinfreundliche Leistungsstufen statt reiner Datenblattshow. Das Paket wirkt für mich erwachsen optisch nah an Hondas Naked Bike DNA, technisch mit Details wie Einarmschwinge, Zahnriemen und sauber integriertem TFT-Display. Spannend ist die Positionierung, preislich um die 15.000 Euro und mit EU-Start kurz nach Serienanlauf adressiert Honda Pendler und Wochenendfahrer gleichermaßen. Offen bleibt ein bisschen die Akkukapazität. Genau hier wird sich zeigen, wie konstant die Reichweite im Alltag wirklich ausfällt beim Endkunden. Wenn Ladeleistung, Software und Verfügbarkeit so geliefert werden, wie angekündigt, hat Honda mit der WN7 ein glaubwürdiges Erstlingswerk. Nicht als Nische, sondern als echter Einstieg in elektrisches Motorrad-Mainstream. Ich bin gespannt, was du zur WN7 zu sagen hast. Yamaha bringt die WR125R zur Saison 2026 zurück, als voll straßenzugelassene 125er Enduro für die A1-Klasse. Herzstück ist der aus der MT125 oder auch aus der YZF-R125 bekannte Einzylinder mit variabler Ventilsteuerung. Bringt logischerweise 15 PS und 11,5 Newtonmeter, kombiniert mit 6-Gang-Getriebe und Euro 5 Plus Abstimmung. Das Chassis setzt auf 18 bzw. 21 Zoll Speichenräder, eine 41 mm Gabel, Motocross Federbein und 215 bzw. 187 mm Federweg. Die Sitzhöhe beträgt übrigens 875 mm. Gebremst wird mit 292 mm Scheibe vorn und 220 mm hinten, logischerweise mit ABS. Bodenfreiheit liegt bei 270 mm. Yamaha nennt 138 kg vollgetankt, ein 8,1 Liter Tank, LED-Doppelscheinwerfer sowie ein LCD-Cockpit mit Android-Anbindung. Gepäck und Schutzteile wie Handguards und Motorschutz sind vorgesehen. Preise sowie die exakte Verfügbarkeit für Deutschland folgen. Marktstart ist für 2026 angekündigt. Damit kehrt eine der wenigen serienmäßigen 125er Enduros mit echtem Offroad-Layout ins Programm zurück. Die WR125R ist zurück und da ich persönlich mit 16 damals die 125X gefahren bin, ist es aus meiner Sicht genau der pragmatische Einstieg, der in der 125er Enduro-Nische gefehlt hat. Echte 21 bzw. 18 Zoll Räder-Setup, robuste Federwege und alltagstaugliche Straßenzulassung statt reiner crosser Optik. Spannend wird, ob Yamaha den Preis so setzt, dass auch Fahrschüler und Pendler mit A1-Schein nicht gleich, wenn sie den Führerschein natürlich haben, zur 300er-Alternative schieren. Die hohe Sitzposition wirkt bewusst offroadig und gibt Übersicht, verlangt aber beim Probesitzen Respekt. Wer kleiner gewachsen ist, sollte das unbedingt testen. Pluspunkte sammelt die WR mit LED-Licht und einfacher Instrumentierung. Wenig Ablenkung, dafür robuste Basics. Unklar bleibt jedoch, ob ab Werk Touring-Zubehör wie Gepäckträger-Kits vorhanden sind. Genau solche Pakete entscheiden darüber, ob die WR nicht nur Spaßgerät, sondern auch Wochenend-Allrounder wird. Wenn Verfügbarkeit und Preis passen, traue ich der WR125R zu, die A1-Klasse wieder sichtbarer ins leichte Enduro-Revier zu holen. Bist du auch so begeistert? Ich bin sehr gespannt, was du dazu sagst. Das war's schon wieder für diese Folge der Mobility News. Wenn ihr mehr sehen wollt, dann klickt jetzt gerne hier oben für unser neuestes Video und darunter findet ihr die Playlist mit all unseren Fahrzeug-Reviews. Wie immer sehen wir uns dann in der nächsten Woche wieder, immer sonntags um 18 Uhr. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin und bleibt mobil.